Wir durften dir immer wieder begegnen, Erfahrungen mit dir machen, dich in deinem Wort sehen. Ich danke dir dafür. Die 10 Jahre hier in der Post sind wie ein Kapitel deiner Geschichte mit uns aus deinem Buch. Und danke, dass es weitergeht. Danke, Jesus, für alles, was du geschenkt hast in diesen Räumen hier, für Begegnungen mit dir, für Menschen, die gerettet wurden hier, für Menschen, die im Glauben gewachsen sind, für deine Treue. Danke, Heiliger Geist, für deine Gemeinschaft, für deinen Trost, für deine Kraft, für deine Vollmacht, die wir immer wieder erleben durften, für deine Heilung, für deine Befreiung. Wir danken dir, dass du, dreieiniger Gott, ein realer Gott bist. Und dass du mit uns kommst, auch in die Zukunft, auch in die neuen Räume. Und jetzt, wenn wir ein letztes Mal hier sind, im Gottesdienst, erwarten wir nichts weniger als deine Gegenwart, dein Reden, dass dein Wort lebendig wird für uns, dass du zu uns sprichst, dass du uns berührst, wie nie zuvor. Amen. Der menschliche Körper ist einfach eine Faszination. Trotz tausenden Jahren von Forschungen ist dieses komplizierte System weitgehend eigentlich unerforscht. Man weiß eigentlich noch recht wenig, wie dieser Körper wirklich funktioniert. Viele Sachen sind einfach ein Rätsel. Und je mehr wir entdecken, desto mehr staunen wir darüber. Es ist einfach ein Wunder. Wusstet ihr, dass die Nervenzellen unseres Gehirns, würde man sie nebeneinander legen, ein Kabel von 100.000 Kilometer Länge ergeben würde? Wusstet ihr, dass das Herz in einem durchschnittlichen Leben etwa 400 Millionen Liter durch den Körper transportiert? Etwa 8.000 Liter pro Tag? Unglaublich, oder? Wusstet ihr, dass unser Gehirn Daten von etwa 30 Millionen Gigabyte speichern kann? Das ergibt etwa 300.000 so Festplatten von handelsüblichen Computern. Wusstet ihr, dass der Darm einen 75-jährigen Menschen im Laufe des Lebens etwa 30 Tonnen feste Nahrung verdaut hat? 30 Tonnen, unglaublich. Wusstet ihr, dass wir im Verlauf des Lebens 45 Liter Tränen vergießen? Manche vielleicht weniger. Manche vergießen dafür 14.000 Liter Schweiß. 14.000 Liter schwitzen wir im Leben. Wusstet ihr, dass wir ca. 450 Liter Luft pro Stunde atmen? Das ist gewaltig, oder? Beeindruckend. Unser Körper leistet eigentlich Unglaubliches. Und das fällt uns eigentlich nicht groß auf. Solange all das gut funktioniert, denken wir, das ist normal, oder? Es läuft einfach. Aber nur wenn etwas Kleines nicht mehr gut funktioniert, fangen wir uns damit zu beschäftigen. Wir setzen uns damit auseinander. Wir werden zu Experten der Anatomie, oder? So ist es auch uns ergangen vor einiger Zeit. Meine Frau und ich haben gemerkt, unsere Tochter hört nicht mehr richtig. Also wirklich nicht mehr gut. Und dann haben wir alles Mögliche gemacht. Wir sind zum Arzt gegangen und man hat herausgefunden, die Mandeln sind zu groß, die blockieren die Atemwege und so weiter. Und sie hatte einen Hörverlust von 40%. Und normalerweise, früher hat man die Mandeln einfach herausgeschnitten. Man ging davon aus, ja, die haben überhaupt keinen Nutzen, keine Funktion im Körper, die sind einfach überflüssig. Mittlerweile weiß man, die Mandeln sind ein wichtiger Bestandteil vom Immunsystem. Die gelten als Lernort für das Immunsystem. Dort ist die erste Begegnung mit, dem Anti, mit den Antigenen. Und so kleine Teile aus dem Körper können einen riesigen Einfluss auf den ganzen Körper haben. Durch die Vergrößerung der Mandeln konnte die Flüssigkeit hinter dem Trommelfeld nicht mehr richtig abfließen. Sie hat ihre Gehörfähigkeit einiges verloren. Dann in der Nacht hatte sie zu wenig Sauerstoff. Sie konnte nicht richtig atmen. Dementsprechend war sie müde am Morgen. Und man staunt einfach, wie ganz kleine Teile aus dem Körper, wenn sie ein Problem haben, dann verursachen sie ein Problem für den ganzen Körper. Unglaublich, wie sie miteinander verbunden sind. Wir sind sehr froh, dass sie mittlerweile wieder 100% hört, dass es ihr gut gehen darf. Aber schon speziell, wie komplex unser Körper ist und wie alle Organe voneinander abhängig sind. In unserer Predigtserie I Love My Church, Gottes gute Idee neu entdecken, Gottes geniale Idee neu entdecken, schauen wir uns so verschiedene Bilder an, die die Bibel gebraucht, um die Kirche von Jesus zu beschreiben. Heute in unserem Bibelabschnitt vergleicht der Paulus die Kirche mit dem menschlichen Körper und zeigt uns, wie der menschliche Körper eine Faszination ist. Genauso ist es auch mit der Kirche. Wir lesen im 1. Korinther 12, ab Vers 12 folgendes. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Paulus sagt hier, genauso wie der Körper eine Einheit bildet, so bildet auch die Kirche eine Einheit. Und genauso wie es ein Wunder ist, dass der Körper in Einheit funktioniert, genauso ist es auch ein Wunder, dass wir als Kirche eine Einheit bilden. Ich meine, wenn ich euch anschaue, muss ich staunen. Warum? Wir sind so eine zusammengewürfelte Gruppe. Kein anderer Verein würde es hinkriegen, euch zusammenzubringen. Kein anderer Verein. Wir sind sowas von unterschiedlich, unterschiedlicher Herkunft, zum Teil andere Muttersprache, zum Teil andere Interessen, sozialen Umfeld und so weiter. Und gleich haben wir etwas gemeinsam. Der Glaube an Jesus Christus. Und diese Einheit, die ein Wunder ist, hat nur Jesus Christus ermöglicht. Und Paulus sagt hier, wir sind ein Leib, bestehend aus vielen Teilen. Und er betont immer wieder und sagt, hey, das ist eine Einheit. Und in Vers 27 sagt er, ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Ihr seid der Leib Christi. Und wenn wir so die Verse 12 bis 14 anschauen, fällt auf, wie stark Paulus diese Einheit betont. Eine Einheit, ein zusammenhängendes Ganzes zu einem Leib geworden. Und ich habe mich gefragt, wieso musst du Paulus all das so stark betonen? Wisst ihr warum? Weil die Christen in Korinth genau mit dieser Einheit Probleme hatten. Die hatten angefangen zu streiten miteinander, die sagen, ja, ich gehöre zu dem und der andere sagt, ich gehöre zu dem und die einen sagt, ja, meine Fähigkeiten sind besser als deine Fähigkeiten und ich bin mehr begabt als du und du bist nicht so wichtig und ich bin wichtiger als du und so weiter. Und was macht Paulus? Er sagt, Moment mal, ja, ihr habt Unterschiede, aber erinnert euch, ihr habt etwas Wesentliches gemeinsam. Was ist das Gemeinsame? Wir lesen Vers 13. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Was haben alle Organe im Körper gemeinsam? Was verbindet sie? Das Herz, ja, und das Herz ist so wichtig, weil dadurch das Blut fließt, oder? Das Blut ist das Verbindende, auch der Sauerstoff, der durch das Blut zirkuliert, in allen Organen hindurchkommt. Und so ist es auch bei Jesus, auch in der Kirche. Der Atem und das Blut, der Atem Gottes, der Geist Gottes und das Blut von Jesus, das verbindet uns. Und hier sagt der Apostel Paulus, denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden. Das ist das Gemeinsame. Jeder, der zum Leib Christi gehört, ist mit dem Heiligen Geist getauft, sagt er hier. Wir alle, er betont er, wir sind mit demselben Geist getauft worden und dadurch zu einem Leib geworden. Das heißt, es gibt keine Christen, die nicht geistgetauft sind. Hier sehen wir den starken Zusammenhang. Wann bist du zu einem Leib geworden? Wann wurdest du hinzugefügt zum Leib Christi? Als du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, oder? Als du gesagt hast, ja, ich wende mich Jesus zu, ich entscheide mich für ihn bei deiner Bekehrung oder Umkehr oder wie du das nennen willst. Und das heißt es, wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und dadurch sind wir zu einem Leib geworden. Das heißt, es gibt einen direkten Zusammenhang. Am Anfang des Christenlebens passiert all das. Durch die Taufe mit dem Geist Gottes werden wir zu einem Leib. Es ist genau so wie mit dem Körper. Erst wenn wir einmal einatmen, kommt Leben hinein. Und wenn wir anfangen zu atmen, oder, dann fangen wir an zu leben. Und so ist auch mit dem geistlichen Leben. Erst durch den Heiligen Geist ist es überhaupt möglich, ein geistliches Leben zu haben, im Geist zu leben. Und hier sagt er weiter, wir alle haben von derselben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. So wie der Körper durstig ist, so ist auch unsere Seele durstig, auch unser Geist, oder? Hast du auch schon mal erlebt, dass du Wasser getrunken hast und du bist einfach nicht satt geworden? Ich merke das so nach dem Joggen, ich könnte 2 Liter Wasser trinken und ich werde einfach nicht satt. Und so ist auch mit unserer Seele, sie ist auch durstig, sie durstet nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Liebe, nach Bedeutung. Und wir suchen überall und bleiben oft durstig. Aber in Johannes 7, 37 bis 39 lesen wir, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Mit dem lebendigen Wasser meint Jesus also den Heiligen Geist, die Kraftquelle Gottes. Der Heilige Geist, die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit, kommt in unserem Leben, in unserem Herz, wenn wir Jesus in unserem Leben eingeladen haben. Dann fangen wir an zu trinken und wenn der Heilige Geist in uns kommt, stillt er unsere tiefste Sehnsucht nach Sinn, nach Erfüllung, nach Lebensqualität, nach echter Liebe, nach Frieden, Ruhe und Ewigkeit. Und was Gott von uns erwartet, ist Glauben. Dass wir glauben, dass wir nur in Jesus all diese Sehnsüchte gestillt bekommen. Dass wir nur bei Jesus wahres und erfülltes Leben finden. Dass wir glauben, dass Jesus gekommen ist in dieser Welt, dass er sein Leben, sein Blut für uns vergossen hat, damit wir wahres Leben, ewiges Leben bekommen. Und wenn wir das erkannt haben und wenn wir zu Jesus kommen und sagen, es tut mir leid, dass ich ohne dich leben wollte, es tut mir leid, dass ich einfach meine eigenen Wege gegangen bin, getrennt von dir gelebt habe. Und wenn ich sage, Jesus, komm du in meinem Leben und erfüll du mit deinem Geist, dann passiert genau das. Der Heilige Geist kommt in meinem Leben, erfüllt mich, so wie der Atem die Lungen erfüllt. Und dann, was passiert? Er sagt nicht einfach, ja, dann kannst du allein gehen und schauen, wie du weiterkommst. Nein, sondern er fügt uns in den Leib Christi hinein. Wir werden Teil vom Leib Christi. Das passiert, wenn der Heilige Geist in unserem Leben kommt. Wir sind also ein Leib, bestehen aus vielen Teilen. Und dieses Bild sagt uns auch, als einzelne Organe getrennt vom Leib können wir nicht wirklich funktionieren, oder? Was passiert, wenn du eine Hand amputierst? Die bewegt sich noch so ein bisschen, aber nicht mehr lange. Auch bei einem Transplant, oder wenn du ein Herz rausnimmst, oder kannst es noch im Eis legen, ein paar Stunden geht das noch, aber nicht mehr lange, oder? Und ähnlich ist es auch bei uns. Verbindlich Teil einer Kirche zu sein, ist keine nette Option, sondern unsere Bestimmung. Wir gehören zusammen, wir sind aufeinander angewiesen. Nur als Teil vom Leib können wir uns entfalten, können wir wachsen, können wir gesund funktionieren. Ein Christ, der nicht Teil einer Kirche ist, ist wie ein Organ ohne Körper. Früher oder später stirbt er ab. Nur gemeinsam können wir unsere Bestimmung leben, einander unterstützen und uns gesund entwickeln und wachsen. Paul Turnier hat es mal so erklärt. Es gibt zwei Sachen, die wir alleine nicht schaffen. Erstens zu heiraten, zweitens als Christ zu leben. Natürlich, denn es gibt kein Christsein ohne Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Es gibt kein privates Christentum, weil man den Vater nicht haben kann, ohne die Brüder und Schwestern. Das heißt, ich habe mir so überlegt, wenn wir Glieder am Leib von Christus sind, wisst ihr, was das auch bedeutet? Wenn wir so zusammenkommen, wird der Leib Christi sichtbar, oder? Das heißt, wenn ich dir begegne, begegne ich Jesus, oder? Wenn wir einander begegnen, dann ist Jesus in unserer Mitte gegenwärtig. Wir sehen etwas von Jesus in jedem Einzelnen, oder? Stell dir vor, wie würdest du Jesus behandeln, wenn er wirklich so leibhaftig vor dir stehen würde? Wie würdest du ihn behandeln? Wie würdest du mit ihm umgehen? Wie würdest du mit ihm reden? Was würdest du in seiner Gegenwart tun oder unterlassen? Hey, wenn wir der Leib Christi sind in dieser Welt und wenn wir einander begegnen und wenn wir dann Jesus begegnen, macht das einen Unterschied, oder? Wenn ich mir bewusst mache, ja, das ist schon der Ruhe, aber ich begegne zum Teil Jesus, wenn ich ihm begegne. Versteht ihr das? Es macht einen Unterschied. Ich gehe ganz anders mit ihm um. Wir sind der Leib Christi in dieser Welt. Und Paulus malt dieses Bild vom Leib weiter aus und er richtet den Fokus auf die einzelnen Glieder. Und er macht bewusst, ein Körper besteht aus verschiedenen Teilen. Das sind nur schon zwischen 206 und 214 verschiedene Knochen im Körper. Und jeder ist wichtig. Nicht alle haben die gleiche Funktion, nicht alle sind gleich lang und so weiter. Aber jeder einzelne ist wichtig. Und kein Knochen käme auf die Idee, sich mit dem anderen zu vergleichen und sagen, ja, wieso gibt's dich, wieso bist du so lang oder so kurz? Nein, was im Körper nicht passiert, passiert aber oft im Leib Christi. Dass wir irgendwie anfangen, uns zu vergleichen und denken, die können das und ich kann das nicht und die singen schon so schön und ich nicht so und so weiter. Und wir fangen an, uns zu vergleichen. Und Paulus sagt dazu, er lässt die Glieder reden. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Wisst ihr, wie man das nennt? Eine Anomalie, oder? Aber so ist es ja nicht, zum Glück. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Wenn wir an den Körper denken, ist doch klar, es braucht die verschiedenen Teile, es braucht die verschiedenen Funktionen. Es ist selbstverständlich. Aber wenn wir im Leib Christi sind, dann besteht die Gefahr, dass wir die Gaben vergleichen, die Fähigkeiten. Plötzlich kommt so ein Minderwertigkeitsgefühl. Ich bin nichts, ich kann nichts, die können es besser. Und dann besteht die Gefahr, dass ich mich zurückziehe und sage, weißt du was, ich lasse mal die anderen machen, die es besser können, die begabter sind, die wichtiger sind oder weiß ich was. Und Paulus sagt, halt, da ist ein Überlegungsfehler. Wenn am Leib alles nur Auge wäre, ja nicht gut. Oder nur Ohren oder nur Finger. Oder nein, wir brauchen einander. Sind alle gleich wichtig, gleich wertvoll. Und das heißt ja, Gott selber hat jedem Einzelnen entsprechend seinem Plan eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen. Das heißt, du musst nicht die Aufgabe oder die Gabe des anderen wollen, sondern Gott hat dir eine bestimmte Aufgabe zugewiesen, entsprechend seinem Plan. Wenn du sagst, ja, was habe ich für eine Gabe oder was habe ich für eine Aufgabe, dann sagst du eigentlich, ja, Gott, dein Plan ist eigentlich nicht so toll, oder? Aber er sagt, entsprechend seinem Plan hat er jedem Einzelnen eine Aufgabe zugewiesen. Und interessanterweise heißt es, jedem Einzelnen. Jedem Einzelnen. Das heißt, auch du, auch ich, wir alle haben eine Aufgabe. Und wenn du am richtigen Platz bist und von Gott die Aufgabe, also die von Gott zugewiesene Aufgabe erfüllst, dann passiert etwas ganz Interessantes. Durch dich wächst der ganze Leib, aber du erlebst noch etwas anderes. Dabei wächst du auch selber mit. Wie im Körper, oder? Wenn das Herz funktioniert, schon als Kind, oder? Der Körper wächst, aber das Herz bleibt auch nicht einfach klein, oder? Wächst auch mit, oder? Und so ist unsere Bestimmung auch in der Kirche, dass wir unsere Funktion, unsere Aufgabe erfüllen, dazu beitragen, dass der ganze Leib wächst und dabei wachsen wir selber mit. Und Paulus betont hier, Gott hat jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen. Wenn du zu Jesus gehörst und zu seinem Leib, dann hast du dem Leib etwas zu geben. Die Kirche ist nicht auf den Fähigkeiten und Talenten von wenigen Personen gebaut, sondern auf der Hingabe von vielen Menschen. Und das, was wir jetzt erleben, das ist ein historischer Moment, dass wir nächsten Sonntag umziehen werden, dass wir neue Räumlichkeiten beziehen. Hey, das sind so viele Menschen, die mitgemacht haben, mitgebetet, mitfinanziert, mitgearbeitet, stundenlang. Unglaublich. Miteinander, indem wir uns miteinander einsetzen, ist so etwas möglich. Und so konnte Gott uns segnen und uns helfen. Deshalb ist es so wichtig, dass du Jesus fragst, Jesus, was habe ich denn für eine Aufgabe in deinem Leib? Hast du ihm schon mal die Frage gestellt? Nicht Menschen geben dir irgendeine Aufgabe oder dass du irgendeine Lücke füllst, sondern Gott selber will dir eine Aufgabe zuweisen, heißt es hier. Hast du ihn schon mal gefragt, was ist meine Aufgabe im Leib? Und wenn du am richtigen Platz dienst, dann wirst du Erfüllung erleben. Und wisst ihr was? Zuschauer ist keine Aufgabe, die Gott zuweist. Gottesdienstbesucher ist auch keine Aufgabe im Aufgabenkatalog von Gott. Inspektor auch nicht. Qualitätskontrolleur auch nicht. Es ist so wichtig, zu wissen, welche Aufgabe du hast, was für ein Organ du bist. Weißt du warum? Wenn du deine Aufgabe nicht kennst und sie dementsprechend auch nicht wahrnehmen kannst, wenn du passiv bleibst, dann schadest du dem Körper mehr, als du ihm hilfst. Es ist ähnlich wie mit dem Blindarm, oder? Früher oder später entzündet er sich und schadet dem ganzen Körper. Bitte sei kein Blindarm. Frage Gott, was ist meine Aufgabe im Organismus? Doch wie kannst du das herausfinden, welche deine Aufgabe ist? Es gibt so ein paar Fragen, die dir Hinweise geben könnten. Zum Beispiel, was fasziniert dich? Wofür schlägt dein Herz? Was liegt dir besonders? Wo vergisst du so das Zeitgefühl, wenn du das tust? Oder was frustriert dich dermaßen, dass du es am liebsten jetzt ändern würdest? Das sind so Hinweise auf Aufgaben, die Gott für dich bereit hat. Was gibt dir innere Befriedigung? Zu welcher Personengruppe fühlst du dich hingezogen? Wenn du deine Aufgabe nicht kennst, dann können wir sie gerne gemeinsam herausfinden. Komm auf uns zu. Aber vielleicht denkst du, ja, ich habe schon eine Aufgabe, aber ich bin nicht so wichtig und wer weiß, mit mir oder ohne mich kommt es nicht so drauf an. Hör mal, was der Paulus weiter dazu sagt. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Hast du das gehört? Alle Teile des Körpers sind wichtig. Und gerade die, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Wenn du dich unwichtig, bedeutungslos und schwach fühlst und denkst, was habe ich zu geben? Gott sagt dir, du bist wichtig. Gott hat dir eine besondere Würde verliehen. Du bist entscheidend im Leib. Du hast eine besondere Bedeutung. Jeder Teil ist wichtig, damit der ganze Körper gesund bleibt. Gerade die Organe, die verborgen sind, die wir nicht sehen, sind so entscheidend wichtig im Leib, oder? Die meisten sehen wir nicht, oder? Aber wenn die Nieren nicht mehr funktionieren oder die Leber oder sonst was, dann hat das Konsequenzen, oder? Und so ist es auch in der Kirche. So viele Menschen, die im Verborgenen irgendeine Aufgabe erledigen und manchmal erwische ich sie. Ah, 6 Uhr oder 7 Uhr am Samstagabend muss ich noch was erledigen im Büro. Ah, da ist jemand am Malen. So viele Menschen, die im Verborgenen dienen, du wirst nicht gesehen, denkst du, aber Gott sieht dich und du bist so enorm wichtig und so wertvoll und an dieser Stelle danke ich dir von ganzem Herzen für alles, was du im Verborgenen tust, ohne dass dich irgendjemand sieht. Du bist genauso wichtig wie alle inneren Organe im Körper. Und wenn Gott uns als besonders wichtig ansieht, ist es wichtig, dass wir auch uns selber als wichtig ansehen. Nicht, dass wir wichtig tun, aber dass wir so ansehen, wie Gott uns ansieht und auch einander, oder? Und wie wäre es, wenn wir auch diesen Wert einander zusprechen würden? Ich weiß, wir denken vieles, aber die meisten Menschen haben nicht die Fähigkeit, Gedanken zu lesen, oder? Deshalb wäre es gut, wenn wir einander unsere Gedanken auch kommunizieren würden, einander sagen würden, hey, aber diesen Dienst, den du in der Gemeinde tust, das ist so wertvoll, du bist wichtig für die Gemeinde, du machst das so gut. Wäre das nicht gut? Das wäre eine Ermutigung für alle, oder? Unsere Gesellschaft hier lernt uns etwas ganz Spezielles. Wenn alles gut läuft, sollst du schweigen, oder? Und erst wenn es etwas zu kritisieren gibt, fang an zu reden, oder? Wir wollen aber in der Kirche von Jesus eine andere Kultur prägen. Eine Kultur der Wertschätzung, eine Kultur der Ermutigung, dass wir einander freisetzen, dass wir einander ermutigen und dass wir einander sagen, was wir gut machen. Natürlich kannst du auch kritisieren, kannst du Feedbacks geben, weiß ich was, aber auch das Gute hervorheben und sagen, hey, das machst du super. Überleg dir, hey, wem könntest du vielleicht gerade heute sagen, hey, dein Dienst ist wichtig für die Gemeinde. Danke, dass du so viel Herzblut investierst hier. Es ist einfach wertvoll. Wenn manche sich für wichtiger halten als die anderen, kann das zu Spaltungen führen innerhalb vom Leib. Und deshalb schreibt hier Paulus,
Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Probleme im Leib und in der Kirche entstehen durch Spaltungen. Ein Körper muss mit sich selber einig sein. Wenn ein Teil vom Körper gegen den Körper arbeitet, wisst ihr, wie man das nennt? Krebs. Das tun die Krebszellen. Die arbeiten gegen den Körper. Sei kein Krebs für den Leib von Christus. Fördere die Einheit und vermeide die Spaltungen. Was kann zu Spaltung führen im Leib Christi? Egoismus zum Beispiel. Wenn ich nur an mich selber denke, wenn alle nur um mich, sich nur um mich kümmern sollten. Oder Überheblichkeit. Oder auf der anderen Seite Minderwertigkeit. Dass ich entweder denke, ich bin wichtiger als alle anderen, oder ich bin niemand, ich kann nichts, was soll ich denn? Das schadet dem Körper. Oder das Vergleichen, wenn ich anfange, mich zu vergleichen, und sage, oh, schade, habe ich nicht so eine gute Stimme, oder schade, kann ich nicht so gut Kaffee machen, oder weiß ich was, das schadet dem Körper. Auch das Konkurrenzdenken. Und das ist die Diagnose, aber was ist die Kur? Wie kann man Spaltungen vermeiden, die Einheit fördern? Die Lösung ist, den Fokus neu auf das gemeinsame Anliegen setzen. Was sagt Paulus hier? Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Füreinander zu sorgen. Was heißt das? Wenn ich zum Beispiel am Sonntagmorgen hierher komme, dann frage ich nicht in erster Linie, was bringt es mir? Oder, oh, was machen die heute für ein Programm? Oder gefällt es mir oder gefällt es mir? Es geht gar nicht so viel um dich eigentlich. Doch, auch. Aber verstehst du, wir sorgen füreinander. Und dann, wenn ich mit der Frage komme, wie kann ich für die anderen sorgen heute? Wie kann ich den anderen dienen? Und du kommst nicht zu kurz. Die anderen denken dann an dich, oder? Und dann denken wir aneinander und dann ist für alle gesorgt. Verstehst du? Das Anliegen soll sein, füreinander zu sorgen. Frag dich immer wieder, hey, wie kann ich für die anderen sorgen? Vielleicht nur für eine einzelne Person, aber das macht einen Unterschied, wenn wir mit dieser Einstellung zusammenkommen. Das Bild vom Leib Christi aus diesem 1. Korinther 12 wird ganz speziell von dem Zwillingspaar Abigail und Brittany dargestellt. Diese jungen Frauen teilen sich seit Geburt einen Körper und verschiedene Organe und die Ärzte haben gesagt, das wird nicht lange funktionieren. Aber zu ihrem großen Erstaunen sind die erwachsen geworden. Wisst ihr warum? Weil die gelernt haben, auf die gegenseitigen Bedürfnisse zu achten, miteinander umzugehen, Rücksicht auf alle Wünsche und Absichten des anderen zu nehmen. Ohne dieses Mitdenken und Kooperation wäre dieser Körper der beiden Frauen nicht funktionsfähig. Und auch im Leib Christi erleben wir Ähnliches. Sieht nicht so krass aus, aber ja, durch Christus sind wir in einem Körper mit anderen Christen verbunden, oder? Die Frage ist, inwiefern wir mit ihnen kooperieren und Rücksicht auf ihre Wünsche und Bedürfnisse nehmen, um das gemeinsame Wohlergehen zu erreichen. Nur wenn wir gemeinsam kooperieren, kommen wir vorwärts. Oder? Es ist so wichtig. Als Teil des Leibes von Christus brauchen wir einander. Jeder ist wichtig, jeder hat eine besondere Aufgabe und wir haben ein gemeinsames Anliegen, füreinander zu sorgen. Und dazu hat uns Gott Gnadengaben geschenkt oder Geistesgaben, Geschenke, die uns befähigen, füreinander zu sorgen, einander zu dienen. Deshalb spreche ich von der Grace Anatomy, die Anatomie der Gnade. Der Leib Christi kann nur funktionieren, weil Gott in seiner Gnade, in seiner Großzügigkeit besondere Fähigkeiten erteilt hat, damit wir einander dienen können. die Anatomie der Gnade. Und die Frage ist, kennst du deine Gaben? Paulus schreibt hier weiter, das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen, die die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun, nicht alle haben die Gabe des Heilens, nicht alle können einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten nicht wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Und das ist die Liebe, 1. Korinther 13. Der Leib Christi kann sich nur dann gesund entwickeln, wenn wir unsere Gaben einsetzen und die Aufgaben erfüllen, die Gott uns zugewiesen hat. Gabe und Aufgabe müssen sich abdecken. Die Frage ist, kennst du deine Geistesgaben? Wenn ja, setzt du sie auch ein? Wenn du sie nicht kennst, helfen wir dir gerne, sie herauszufinden. Wenn du nicht weißt, was deine Aufgabe ist, können wir dir auch helfen. Jeder hat von Gott mindestens eine Geistesgabe empfangen, mindestens eine, ganz sicher. Eine besondere Fähigkeit, die dir hilft, der Gemeinde zu dienen. Aber nicht alle müssen die gleichen Gaben haben, heißt es hier. Du musst nicht die anderen beneiden, die eine andere Gabe haben. Auch hier ist die Vielfalt wichtig, miteinander sollen die Gaben sich ergänzen. Welche Gabe hättest du gern und welche nicht? Wisst ihr, auch nach so vielen Jahren gibt es immer noch Ängste und Vorurteile und Barrieren, wenn es um die Geistesgaben geht. Und ich mache euch einen Vorschlag. Komm, wir lassen die hier in der Post, okay? So viele Ängste, so viele falschen Vorstellungen. Nein, die Gabe will ich nicht, weil sonst werde ich komisch oder weiß ich was. Aber es heißt, eine Gnadengabe, eine Geistesgabe. Was ist eine Gabe? Ein Geschenk, oder? Und es heißt in der Bibel, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott, dem Vater des Lichts. Nur Gutes und Vollkommenes. Also wenn du Angst vor einem Geschenk von Gott hast, dann stimmt was nicht. Er will dich beschenken. Deshalb will ich dich ermutigen, sei mutig und streck dich nach allen Gaben aus und sag, Gott, was hast du noch? Hast du vielleicht noch irgendeine Gabe für mich? Ich bin einfach hier für dich. Eine Geistesgabe ist ein Geschenk von Gott. Und es heißt hier, eine Gabe will ich nicht für mich. Es geht nicht um mich, dass ich noch spektakulärere Sachen erlebe oder weiß ich was, sondern es geht um den Nutzen für die Gemeinde. Möchtest du der Gemeinde nützlich sein? Möchtest du das? Dann sagt uns Paulus, wir sollen uns bemühen. In einer anderen Übersetzung heißt es, strebt danach. Wie strebt man danach? Ich muss das wollen, ich muss das erbitten, auch im Gebet sagen, Gott, schenk mir das. Ich will deinem Leib, deiner Gemeinde noch besser dienen. Befähige du mich dazu. Wenn du mir die Aufgabe gegeben hast, dann gib mir auch die Gabe dazu. Und wenn du dir irgendeine Geistesgabe wünschst, wo du merkst, hey, ich habe eine Aufgabe oder ich möchte eine Aufgabe erfüllen und ich brauche wirklich Befähigung vom Heiligen Geist, dann bitte darum. Wir können auch gemeinsam beten. Wir lesen zum Beispiel bei Timotheus, dass er eine Geistesgabe empfangen hat, indem die Ältesten ihm die Hände aufgelegt haben und für ihn gebetet haben. Das haben wir noch nie gemacht hier, oder? Könnten wir mal anfangen, warum nicht? Wenn du eine Gabe von Gott haben willst, dann bemühe dich darum. Mach alles Mögliche. Und natürlich gibt er, was und wie er will, oder? Aber der Fokus ist immer die Gemeinde. Was denkt ihr, wie geht es dem Leib, wenn Gaben vernachlässigt werden oder gar fehlen? Wenn Organe nicht mehr richtig funktionieren, wie geht es dem Körper? Nicht gut, oder? Nicht gut. Nicht gut. Wir können uns nicht leisten, Gaben zu vernachlässigen oder nicht zu dulden oder weiß ich was, nur weil man sie in der Vergangenheit weiß wie missbraucht hat. Alle Funktionen im Leib sind wichtig, oder? Sonst hätte mir Gott keine Leber geschenkt oder weiß ich was, oder? Alle Gaben sind auch im Leib wichtig und deshalb wollen wir danach streben. Ich bin froh, dass wir wirklich, dass wir die meisten der Gaben haben. Wir haben die meisten, die sind präsent hier und die sind wirksam, aber ich wünsche mir, dass wir sie noch mehr einsetzen. Dass wir bewusster vorwärts gehen und sagen, ja, wir wollen wirklich alle Gaben haben, damit der Leib sich gut und gesund entwickeln kann. Lasst uns mutig sein und uns nach all diesen Gaben ausstrecken und sie in der Liebe einsetzen, damit die Kirche stark wird. Nicht jede Gabe muss unbedingt am Mikrofon auf die Bühne dargestellt werden. Wenn wir so die Gaben anschauen, die meisten Gaben passieren in den zwischenmenschlichen Beziehungen, im Alltag. Und die Frage ist, wo kannst du deine Gaben einsetzen? Wo hat dir Gott Platz geschenkt? Wo gibt dir Gott eine Plattform, um deine Gaben einzusetzen? Nutze sie mutig. Ich persönlich möchte mich noch mehr um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten Nutzen bringen. Ich will das unbedingt und ich bete und ich sage, Gott, ich will der Gemeinde noch besser dienen. Hilf du mir dazu. Der Dirigent Leonard Bernstein wurde gefragt, was würden Sie sagen, welches Instrument ist am schwierigsten zu spielen? Seine Antwort war, zweite Geige. Er erklärte das so: Ich kann überall Leute finden, die ausreichend Talent haben, erste Geige zu spielen. Aber einen zu finden, der mit genauso viel Begeisterung zweite Geige spielt, ist äußerst ungewöhnlich. Dennoch gibt es ohne die zweite Geige keine Harmonie. Und wisst ihr, was speziell ist? Alle wollen Prophetie haben, alle wollen in Sprachen reden, aber ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ich möchte die Gabe der Großzügigkeit, damit ich noch mehr Finanzen freisetzen kann. Ich möchte die Gabe der praktischen Hilfe, damit ich noch besser dienen kann. Oh Herr, ich möchte die Gabe der Ermutigung, dass ich noch mehr ermutigen kann. Wir wollen eher die spektakulären manchmal, oder? Wo wir erste Geige spielen, aber wir brauchen alle Instrumente, damit es eine Symphonie ergibt, oder? Jeder darf eine Stimme in der Symphonie von Gott spielen, aber niemand soll sich deshalb einbilden, mit seiner Stimme das ganze Konzert zu sein. Wenn wir unsere Gaben einsetzen und in der Ergänzung dienen, werden wir Freude am Dienen haben, werden erleben, wie durch uns der ganze Leib wächst. Ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Ist das nicht ein Privileg, dass wir der Leib Christi sind? Das heißt, wir repräsentieren Gott in dieser Welt. Wenn Menschen hier reinkommen, die erleben etwas, die können Gott begegnen, die können Jesus begegnen. Wir repräsentieren Jesus. Etwas wird von Jesus sichtbar, wenn wir zusammenkommen. Wir sind seinem Mund, der die gute Botschaft bringt. Wir sind seine dienenden und helfenden Hände. Wir sind seine Ohren, die zuhören können, wo niemand zuhört. Wir sind seine Augen, die hinschauen, wo niemand hinschaut, wo alle wegschauen. Wir sind seine Füße, die an Orten gehen, wo niemand hingeht. Wir sind der Leib Christi in dieser Welt. Und deshalb sind wir so wichtig, so wertvoll, unentbehrlich. Ich habe Jesus gefragt, Herr, wenn wir schon das letzte Mal hier sind im Gottesdienst, was sollen wir tun? Auch ja, eine Predigt hören, singen, beten. Aber willst du irgendetwas noch tun heute an diesem Sonntag? Und ich habe den Eindruck, dass wir für Menschen beten sollen, besonders die Krebs haben, wo der Körper gegen sich selber kämpft, und Probleme mit inneren Organen. Für die möchte ich gerne, dass wir miteinander beten. Auch um Geistesgaben. Wenn du sagst, ich möchte eine Geistesgabe von Gott, dass wir miteinander dafür beten, dass Gott auch Gaben schenkt. Und ich bin überzeugt, es hat auch hier Menschen, die diese Frage bewegen, was ist meine Aufgabe im Leib, was ist meine Aufgabe in der Kirche? Und ich glaube, der Herr will dir einfach Antworten geben heute, dass er dir eine Aufgabe zuweisen will. Deshalb lasst uns aufstehen und miteinander beten.